habe oder ich wollte einen neuen Anlauf unternehmen, die Gebete des Paulus durchzunehmen. Ich finde es faszinierend, diese Gebete, die wir in der Bibel sehen. Faszinierend erstens, weil sie inspiriert sind von Gott. Und wäre es nicht toll, wenn alle unsere Gebete immer nach dem Willen Gottes wären. Wenn wir immer nach Gottes Willen beten könnten. Weil dann wissen wir, dass unsere Gebete erhört würden. Na, 1. Johannesbrief, Kapitel 5 heißt es, das ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben. Dass er uns hört, wenn wir nach seinem Willen bitten. Und diese Gebete der Bibel sind von ihm inspiriert. Das, was der Paulus hier betet, das ist Gottes Wille. Das ist Gottes Herz für uns. Und so können wir diese Gebete mit Zuversicht beten, für uns selbst, aber auch für andere. Aber zweitens finde ich diese Gebete so faszinierend, weil sie so anders sind als unsere Gebete. Prioritäten sind ganz anders. Wir beten oft so oberflächlich. Wir bleiben so an uns hängen, an materiellen Dingen. Herr, gib mir ein neues Auto. Gib mir Erfolg. Gib mir Gesundheit. All diese Dinge, denen wir nachjagen, von denen wir uns Glück versprechen. Und das ist okay. Wir dürfen Gott um seine Versorgung bitten. Wir dürfen beten für unsere physischen Bedürfnisse. Jesus hat uns gesagt, wir dürfen beten, gib uns heute unser tägliches Brot. Der Gerald übersetzt übrigens da hinten. Ich weiß nicht, seid ihr deutschsprachig oder you speak English or German? We have some. Gerald is translating there in the back. Wir haben ein paar neue Gesichter, deswegen weiß ich nicht. We normally have translation headsets, but they're at Pro Christ in the Weinstraßen Center. We forgot them. We can't get in there, so. Gerald is practicing to become a loudspeaker, I guess. Nur so nebenbei, Klammerbemerkung. Also, was ich gesagt habe, wir dürfen Gott bitten um unsere irdischen Bedürfnisse. Unser tägliches Brot gib uns heute. Aber gleichzeitig ist Jesus auch bewusst, dass er allein das Brot des Lebens ist. Das, was wir wirklich brauchen, das allein unsere tiefsten Bedürfnisse befriedigen kann. Das, wonach unser tiefstes Herz sich sehnt. Jesus hat gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nicht mehr hungern. Und wer an mich glaubt, der wird nie mehr dürsten. Jesus hat zu der Martha gesagt, die so abgelenkt war, so beschäftigt war, hat gesagt, Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Aber eines ist nötig. Maria, das war ihre Schwester, die zu Jesu Füßen gesessen ist und die ihm zugehört hat, seinen Worten, die Gemeinschaft gepflegt hat mit ihm. Maria, sie hat einen besseren Teil, einen guten Teil erwählt, der nicht von ihr genommen wird. Und ich finde es faszinierend, der Paulus betet für diese wichtigen Dinge, für diese tiefen Dinge unseres Lebens. Besonders in diesem ersten Gebet, was ich mir angeschaut habe in Epheser 1, Verse 15 bis 23. Da spricht er diese Lösung dieser zentralsten Bedürfnisse unseres Lebens an. Und ihr kennt mich, ihr könnt euch vorstellen, ich bin nicht über das erste Gebet hinausgekommen, obwohl ich eigentlich alle machen wollte. Aber es ist so wunderbar, diese Verse hier. Mir geht das Herz so richtig über von denen. Das Wort Gottes ist lebendig. Ich meine, ich habe das schon alles mal studiert und wir haben es gemeinsam studiert und dann gehen wir zurück zu diesen Versen und es ist lebendig. Und du siehst was Neues und neue Zusammenhänge und deshalb liebe ich Gottes Wort so. So wunderbar Gottes Wort zu studieren. Es wird nie langweilig, das wird nie eine trockene Sache. Weil es geht um eine lebendige Beziehung, die wir haben können zu dem Autor dieses Buches. Und der zu uns spricht, der uns immer tiefer in seine Absichten, in seine Gedanken einweiht. Und das ist unheimlich spannend. Ulrich Bazzani würde sagen, tun Sie sich etwas Gutes. Lesen Sie die Bibel. Ich mag das. Das ist so wahr. Gottes Wort ist so eine wunderbare Sache. Lass uns lesen diese paar Verse hier. Vers 15, Epheser Kapitel 1. Dieses Gebet von Paulus. Deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf, für euch zu danken, und ich gedenke eure in meinen Gebeten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, die nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Paulus betet hier um oder für unser tiefstes Bedürfnis, um das Größte, worum wir bitten können als Menschen. Und es ist Gott zu kennen. Paulus betet: Gott, öffne eure geistlichen Augen. Gott, gebe euch diese Weisheit und diese Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Was für ein Gebet. Wann hast du das letzte Mal für dich gebetet? Oder was denn für deinen Ehepartner, für einen Freund, für einen Mitmenschen? Wir beten nicht so oft solche Gebete wie der Paulus hier. Bete, dass wir Gott erkennen und besser erkennen. Und die Erkenntnis, von der Paulus hier spricht, das ist nicht nur ein Wissen über Gott, nicht nur Dinge über ihn zu wissen oder so ein intellektuelles, theologisches Wissen. Wovon er hier spricht, ist von der Erfahrung mit dem lebendigen Gott selbst, dass wir ihn aus dieser persönlichen Begegnung mit ihm kennen. Das ist ein intimes Kennen aus einer Begegnung von Person zu Person. Und dafür sind wir erschaffen. Zu einer Beziehung mit dem lebendigen Gott, der eine Person ist. Und danach sehnt sich unser Herz. Das ist das tiefste Sehnen unseres Herzens. Kirchenvater Augustinus hat es so ähnlich ausgedrückt. Er hat gesagt: Mein Herz ist unruhig in mir, bis es ruht in dir, oh Gott. Ja, Gott ist unser Zuhause. Das ist, wo wir Ruhe finden. Und es ist diese Perversion eigentlich unserer westlichen Kultur, in der wir leben. Dass wir fast alles haben, außer Gott, auf den hin wir geschaffen sind. Weil den haben wir abgeschafft, von dem haben wir uns abgewandt. Und es gibt immer mehr Menschen, die alles haben, die sich alles leisten können, was diese Welt bietet, aber die Gott nicht kennen. Und das ist furchtbar. Das ist eine Tragödie. Solche Menschen sind im wahrsten Sinn des Wortes verloren. Wir haben dieses Loch in unserem Herzen. Und wisst ihr was? Dieses Loch hat die Form von Gott. Gott ist dieser Schlüssel, der in dieses Loch reinpasst, der dieses Loch ausfüllen kann. Aber eine Großzahl von Menschen hat einfach den Schlüssel weggeschmissen. Das ist eigentlich blöd, wenn man sich's überlegt, aber das ist passiert. Haben diesen Schlüssel weggeschmissen, der in das Loch unseres Herzens passt. Und jetzt versuchen sie, das Loch mit anderen Dingen zu füllen. Mit Geld oder Sex oder Erfolg oder Berühmtheit, materiellen Dingen. Und zugegeben, diese Dinge übertönen. Eine Zeit lang das Schreien unseres Herzens nach Gott. Ich meine, es ist so, es ist ein schönes Gefühl, wenn man sich alles leisten kann. Sicherheit. So ein schönes Gefühl, mit einem neuen Auto die Autobahn runter zu rasen und in das neue Haus einzuziehen. Und ja, auch ein sexuelles Abenteuer verschafft eine gewisse Ekstase. Und es ist ein erhebendes Gefühl, auf der Bühne zu stehen und die Massen jubeln dir zu. Ist eine Genugtuung, wenn ich weiß, ich habe mein Ziel erreicht. Aber das Problem ist, all diese Dinge können dieses Loch in unserem Herzen nicht wirklich ausfüllen. Die sind zu klein. Können dieses Schreien unseres tiefsten Herzens nur für kurze Zeit übertönen, nicht dauerhaft. Diesen Schreien nach Beziehung mit dem lebendigen Gott. Und dann nach einer kurzen Zeit, dann kriecht wieder diese Leere, diese Unzufriedenheit in unser Herz. Und wir sehnen uns nach mehr. Das Interessante ist, dass wir oft gerade dann unzufrieden sind, wenn wir eigentlich genau das erreicht haben, was wir wollten. Dass wir diese Leere besonders stark spüren, wenn wir alles haben. Nur wenn wir arm wären und wir hätten keine Kleidung und wir hätten nichts zum Essen und nur eine Lehmhütte über den Kopf, dann keine Hoffnung, unsere Wünsche oder Träume je zu verwirklichen, dann würde diese Unzufriedenheit noch irgendwie Sinn machen für uns. Dann würden wir sagen, ja, ist ja klar. Es ist, weil ich nichts zum Essen habe oder nichts zum Anziehen habe. Deswegen ist es in meinem Herzen. Aber was so aufrüttelnd ist, ist, dass diese Leere über uns hineinbricht, oft gerade dann, wenn wir den Gipfel des Erfolges erreicht haben. So wie der Alexander der Große, der die ganze Welt erobert hat und dann weinend niederbricht, weil es nichts mehr gibt zu erobern. Oder ich habe gerade ein Buch gelesen von Hans Kammerlander, wer den kennt, die Bergfreaks wahrscheinlich. Es ist der, der auf dem Mount Everest raufgeklettert ist und dann mit den Skiern abgefahren ist. Der Einzige, der das bis jetzt gemacht hat. Aber er schreibt in seinem Buch über das Bergsteigen, er schreibt über das Gefühl, das er oft hat, wenn er sein Ziel, wenn er den Gipfel erreicht hat. Und ich zitiere ihn hier mal. Er sagt, gleichzeitig aber und genau mit Erreichen des höchsten Steines ist wie so oft eine große Leere in mein Denken eingezogen. Der Wunsch, die Gier und die Liebe sind gelöscht und mit ihnen die Fantasie. Zurück bleibt ein großes, schwarzes Loch, dort, wo noch vor Minuten Idee und Vorstellung waren. Interessant. Und wir kennen das doch, vielleicht nicht aus dem Bergsteigen, aber von anderen Dingen. Wir kennen diese Erfahrung aus unserem Leben. Das Traurige ist, dass viele Menschen sich nicht die Zeit nehmen, hinzuhören. Sondern sie laufen schnell zum nächsten Ersatzschlüssel, zur nächsten Ersatzbefriedigung. Ja, viele Menschen haben Angst, ruhig zu werden. Mit diesem schreienden Herzen, mit dieser leidenden Seele unter der Entfremdung von Gott, mit dieser schrecklichen Einsamkeit und Sinnlosigkeit eines Lebens ohne Gott konfrontiert zu werden. Und sie versuchen immer beschäftigt zu bleiben, immer abgelenkt zu sein. Und manche Menschen machen das ihr ganzes Leben lang. Und dann gibt es andere, die versuchen das einfach wegzudiskutieren. Die geben vor, glücklich zu sein. Na, wir kommen uns ja fast undankbar vor, dass wir unzufrieden sind, wo wir doch eigentlich ja alles haben, wo es uns so gut geht. Und wir hören so Worte, wo Menschen sagen, ja, wie geht's dir? Naja, man muss zufrieden sein. Und na, eigentlich geht es uns doch verhältnismäßig gut. Und manche Menschen machen sich ein Leben lang was vor. Man muss doch zufrieden sein. Die Frage ist nicht, ob uns diese Welt befriedigen kann. Wir wissen, dass es nicht kann. Ich meine, all diese reichen und berühmten und umjubelten, unzufriedenen Menschen, die zeugen davon. Ich meine, was ist los mit diesen ganzen Stars, die sich umbringen? Die Drogen nehmen, die unglücklich sind. Und ich meine, wir wissen das aus unserer eigenen Erfahrung. Die Frage ist nicht, ob uns die Welt glücklich macht. Wir wissen, dass es das nicht ist. Die Frage ist, ob wir ehrlich genug sind, diese Unzufriedenheit in unserem Herzen, diese Realität, die da ist, zu hinterfragen. Ob wir ehrlich genug sind, es zuzugeben und dann auf die Suche zu gehen nach dem Schlüssel, der wirklich in das Loch unseres Herzens reinpasst. Diese diese Unzufriedenheit und Rastlosigkeit in unserem Herzen in dieser Welt ist einerseits ein Fluch, aber auf der anderen Seite ist es auch ein Segen, weil es ist ein Wegweiser auf den rechten Weg, weist uns auf Gott hin, wenn wir nur auf unser Herz hinhören wollen und beginnen wollen zu suchen. C.S. Lewis hat in seinem Scharfsinn, mit dem er Dinge beobachtet, diese Beobachtung beschrieben. Diese Beobachtung an uns, dass jedes Bedürfnis, was wir haben in uns, dass für jedes Bedürfnis, was wir in uns sehen, ein entsprechendes Objekt existiert, das dieses Bedürfnis stillen kann. Na, wir haben Hunger und es gibt was zum Essen. Deswegen haben wir Hunger, weil es was gibt, was das Bedürfnis befriedigen kann. Wir haben Durst, weil es sowas wie Wasser gibt. Wir haben einen Sexualtrieb, weil es sowas wie das andere Geschlecht gibt. Und all diese Bedürfnisse, da gibt's eine, sind deswegen da, weil es eine Entsprechung gibt. Etwas gibt, was diese Bedürfnisse befriedigen kann. Es weist uns hin, dass es was gibt. Und genauso sagt es C.S. Lewis, können wir dieses Verlangen in uns beobachten, welches nicht in dieser Zeit und nicht auf der Erde und nicht durch irgendein Geschöpf befriedigt werden kann. Und deswegen, wenn wir logisch nachdenken, dann muss es etwas geben oder jemanden geben außerhalb der Zeit und außerhalb von dieser Welt und etwas, was nicht geschaffen ist, was dieses Bedürfnis stillen kann. Ich meine, das ist nur logisch. Das ist nur dieser Erfahrung entsprechend. Und die Bibel sagt uns, dass es Gott ist. Dass es der Himmel ist, die Gemeinschaft mit ihm. Ich meine, denk drüber nach. Und fang an zu suchen. Jesus hat uns gesagt in Lukas 11, er sagt, bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch aufgetan. Peter Kreeft, Autor, von dem ich vorher gesprochen habe, sagt, ihn suchen, das ist die Tür zum Himmel. Und ihn finden, das ist der Himmel. Ihn nicht zu finden, das ist die Hölle. Und ihn nicht zu suchen, das ist das Tor zur Hölle. Ich meine, wenn du heute Morgen hier bist und Gott noch nicht persönlich kennst, dann bitte ich dich. Versuch nicht, diesen Schrei in deinem Herzen zu übertönen oder zu ignorieren oder wegzudiskutieren, sondern hör auf dein Herz. Fang an zu suchen, fang an zu fragen, fang an zu klopfen. Gott sagt uns, dass die, die ihn ehrlich suchen, die werden ihn finden. Jesus hat gesagt, ich bin die Tür. Lies ihn in den Evangelien. Setz dich mit Jesus und mit seinen Worten, seinen Taten auseinander. Und du wirst die Wahrheit finden. Diese Wahrheit, was Jesus gesagt hat, ich bin das Brot des Lebens. Und wer zu mir kommt, der wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, der wird nie mehr dürsten. Wenn du im Vertrauen zu Jesus kommst und deine Schuld, die dich von Gott trennt, abwaschen lässt, kannst du eintreten in diese lebendige Beziehung mit Gott, nach der unser Herz sich sehnt. Du wirst herausfinden, er ist das Brot des Lebens. Er ist das lebendige Wasser, nach dem du dein ganzes Leben lang gehungert und gedürstet hast. Unser Herz hungert und dürstet nach dem lebendigen Gott, nach ihm selbst. Und es wird nicht eher ruhen, bis es ruht in ihm. Nichts anderes wird unsere Bedürfnisse befriedigen. Vielleicht nochmal der Augustinus, dieser Kirchenvater, der diesen Satz gesagt hat. Mein Herz ist unruhig in mir, bis es ruht in dir, oh Gott. Der hat auch, er wollte das mit so einem kleinen Experiment demonstrieren. Und er hat gesagt, stell dir vor, Gott würde dir erscheinen und sagen, ich mache ein Geschäft mit dir, wenn du willst. Ich gebe dir alles, was du willst. Alle Freuden, Macht, Ehre, Reichtum, Freiheit, sogar Frieden in deinen Gedanken und ein gutes Gewissen. Nichts wird Sünde sein, nichts wird verboten sein. Nichts wird dir unmöglich sein. Du wirst nie Langeweile haben. Du wirst nie sterben. Nur, du sollst mein Angesicht nie sehen. Oh. Spür dir, wie dieser Gedanke wehtut, in unserem Herzen? Ja, unser Fleisch und diese oberflächlichen Wünsche, die wir haben, finden den Vorschlag toll. Oh Mann, alles, was ich will. Keine Sünde, alles ist erlaubt. Aber für unser tiefstes Herz, für unser wirklich tiefstes Inneres, ist das ein Schock. Ist das eine Qual. Wir finden raus, dass es wahr ist, was der König Salomo gesagt hat. Der reichste Mann der Welt, Bill Gates damals, weiseste Mann der Welt. Und er hat das herausgefunden, dass ohne Gemeinschaft mit Gott, ohne diese Befriedigung unseres tiefsten Bedürfnisses, alles unter der Sonne Windhauch ist. Nix. Aller Reichtum und alles Wissen, alles Ansehen, ganzer Erfolg, unbegrenzter Sex, alle Lüste auszuleben. Alles ist Windhauch. Er beschreibt uns das im Buch der Prediger im Alten Testament. Da erzählt er uns von diesen Erfahrungen, die er gemacht hat. Auch er hat herausgefunden, dass Gott unser Zuhause ist. Dort, wo unser Herz zu Hause ist. Aber jetzt einen Schritt weiter und eigentlich zu dem Text hier. Wenn wir Gott gefunden haben in Jesus und wenn wir nach Hause zurückgekehrt sind zu ihm, wie der verlorene Vater verlorene Sohn natürlich zum Vater. Vater war nie verloren. Und wenn wir unser Herz geöffnet haben für ihn und wenn wir diese Beziehung mit ihm mal geschmeckt haben und unser Herz etwas von dieser Ruhe in Gott gespürt hat, dann machen wir diese paradoxe Erfahrung in unserem Leben, dass unser Herz noch immer nach mehr verlangt. Ja, es ist wahr. Wir wissen es aus unserer eigenen Erfahrung. Auch wir Christen, wir sind in einem gewissen Sinn noch nicht am Ende unserer Suche. Es ist nicht vergleichbar mit einem Leben ohne Gott, ohne Jesus. Aber wir finden das in uns einen weiteren Durst. Wir sind noch nicht vollkommen zufrieden. Und wir sehen es auch in der Bibel. Im Psalm 42 betet der David und sagt, wie eine Hirschkuh lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele nach dir, mein Gott. Und Paulus selbst schreibt uns im Philipperbrief im Kapitel 3, er war nicht zufrieden mit dem, was er hatte. Er sagt, ich denke nicht, es ergriffen zu haben. Aber was ich tue, ich vergesse das, was hinter mir liegt und ich strecke mich aus nach dem, was vorne ist und ich jage auf das Ziel zu. Es ist wirklich paradox. Wir haben ihn gefunden, wir haben das gefunden, was wir suchten und trotzdem wollen wir mehr. Warum ist das so? Warum ist das so? Eigentlich ganz einfach, weil es mehr gibt. Deswegen wollen wir mehr. Gott ist eine Person. Und eine Person, die ich kennengelernt habe und gefunden habe, da bin ich nur nicht am Ende. Ich kann sie immer besser kennenlernen, immer tiefer kennenlernen, wachsen in der Beziehung mit der Person. Na, die Hochzeit ist nur der Beginn eines Lebens miteinander, einer wachsenden Intimität, hoffentlich, einer zunehmenden Einheit, einer zunehmenden Vertrautheit, einer reifer werdenden Liebe. So ist es mit unserer Bekehrung, mit unserer Beziehung mit Gott. Bekehrung ist nur der Anfang unserer Beziehung mit Gott. Leute, das, wo wir heute Morgen mit Gott stehen, das ist nur der Anfang. Wir stehen ganz am Anfang. Wir haben Gott erst ganz flüchtig kennengelernt. Und die Wahrheit ist, es gibt mehr von ihm. Und unsere Seelen dürsten nach mehr von ihm. Nach dem unendlichen, unerschöpflichen, nach dem ewigen Gott. Kapitel 2 hier im Epheserbrief, im Kapitel 7, da spricht es davon, dass Gott die ganze Ewigkeit brauchen wird, um seinen überschwänglichen Reichtum seiner Gnade an uns zu erweisen. Wir werden hier in diesem Leben überhaupt nicht fertig. Ihn zu kennen ist eine unerschöpfliche Aufgabe. Deswegen wird es nie langweilig werden in der Ewigkeit. Leute, der Himmel wird eine tolle Sache. Wird total spannend. Das Größte ist Gott kennen. Vers 17. Und er betet, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Und dann führt er uns jetzt drei Charaktereigenschaften Gottes auf oder Charakteristiken, beziehungsweise vielleicht Dinge, die Gott so mit sich bringt. In Versen 18 und 19, er sagt, er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Noch drei Dinge, da haben wir Hoffnung. Hoffnung auf den Himmel letztendlich. Da haben wir, wie sehr Gott uns schätzt. Und dann drittens, seine Kraft. Schauen wir uns das der Reihe nach kurz an. Vers 18. Leuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung ist. Was eure Hoffnung ist. Es ist wunderbar, wir Christen, wir haben wirklich, wirklich Hoffnung. Wir erkennen, dass unsere Bestimmung die Ewigkeit mit Gott ist. Unsere Bestimmung ist der Himmel und das gibt uns wunderbare Hoffnung. Wir sind auf dem Weg in den Himmel. Wir sind auf dem Weg nach Hause. Die Bibel sagt uns, wir sind nur Durchreise in dieser Welt. Wir sind fremd hier eigentlich. Aber wir sind auf dem Weg nach Hause. Unser Zuhause ist nicht hier in dieser Welt, unser Zuhause ist im Himmel bei Gott. Und dort werden wir diese ungetrübte Gemeinschaft mit ihm haben und seine Herrlichkeit sehen. Und das ist sein Wille, das ist sein Plan für uns. Viermal sagt uns Jesus im Johannesevangelium, dass es Gottes Wunsch ist, dass wir dort sind, wo er ist. Also zum Beispiel Johannes 17, Vers 24. Da betet Jesus: Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Er will diese Herrlichkeit mit uns teilen. Oder Johannes 14. Wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Das gibt unserem Leben die richtige Perspektive. Das ist unsere Hoffnung und unsere Zukunft und unsere Bestimmung. Im 1. Korintherbrief sagt uns der Paulus, jetzt sehen wir ihn an einem Spiegel undeutlich. Aber wir werden eines Tages von Angesicht zu Angesicht sehen. Jetzt erkennen wir stückweise, aber dann werden wir erkennen, gleich wie wir erkannt worden sind, vollkommen kennen. Das ist der Himmel. Das ist eine tiefere Erkenntnis, eine vollkommenere Liebe, eine ungestörte Gemeinschaft, ohne Ablenkungen, ohne Unterbrechungen. Und das ist, wonach sich unser Herz wirklich sehnt. Nicht nur nach Gott, sondern nach, auch nicht nach irgendeiner Beziehung mit Gott, sondern nach einer perfekten Beziehung mit Gott. Nach einer vollkommenen Gemeinschaft mit ihm. Und wir sehen uns auch danach selbst, perfekt und vollkommen zu sein. Ich meine, wir lesen die Evangelien, wir sehen Jesus in den Evangelien und wir sehen seine Reinheit und seine Geduld und seine Barmherzigkeit und seine Liebe und seine Einheit, die er mit dem Vater hat. Und wir sagen, man, das ist es. Das ist es. Das ist, wonach wir uns sehnen. Wieder den Peter Grieve zu zitieren, er sagt, tief in unserem Herzen sind wir alle Perfektionisten. Selbst die Chaoten unter uns. Tief in unserem Herzen sind wir alle Perfektionisten. Wir sehnen uns nach perfekter Gemeinschaft mit Gott. Wir sehnen uns danach, perfekt zu sein, so wie Jesus ist. Und wir sehen uns nach einer perfekten, nach einer heilen Welt. Und wieder, wir sehnen uns danach, weil es das gibt. Nicht hier in dieser Welt, aber es gibt es im Himmel. Und das ist unser wahres Zuhause. Und dort werden wir die Ewigkeit, den weitaus größten Teil unseres Lebens verbringen. Gott hat dieses Verlangen nicht in unser Herz gegeben, weil er uns verarschen wollte. Oder grausam sein wollte mit uns. Nein, das wäre grausam, wenn wir dieses Verlangen in uns hätten und ein Verlangen, was nie gestillt werden kann. Das wäre Folter. Und das ist Teil der Verlorenheit des Menschen ohne Gott. Und das treibt die, die wirklich nachdenken, zur Verzweiflung. Ich meine, die heutige Philosophie ist eine Philosophie der Verzweiflung. Erkennen das, wir sind hier mit unseren Impulsen, mit unseren Träumen, mit diesem Verlangen nach Perfektion, nach perfekter Liebe und perfekter Einheit, nach einer perfekten Welt, nach vollkommener Schönheit. Aber wir wissen nicht, warum. Warum haben wir dieses Verlangen? Wir wissen nicht, warum sind wir hier? Was ist das denn? Woher kommen wir? Wo gehen wir hin? Gott ist tot, den haben wir ausgeklammert aus dem Denken. Und jetzt sind wir hier mit all unserem Verlangen so hineingekotzt in ein kaltes, ein sinnloses Universum. Sogar entfremdet von uns selbst. Von diesen Impulsen nach in uns, nach Schönheit und Wahrheit und nach Liebe und nach einer heilen Welt. Diese Impulse, das ist Folter, wenn keine Realität dahinter steht. Und das ist wahre Verzweiflung, das ist wahre Hoffnungslosigkeit. Aber was für eine Hoffnung wir haben. Wo Jesus uns sagt, ich gehe hin, um den Ort zu bereiten. Einen perfekten Ort, einen vollkommenen Ort. Und dann werde ich kommen und ich werde euch zu mir nehmen. Damit auch ihr dort seid, wo ich bin, in meiner Herrlichkeit. Wow. Johannes, der Apostel Johannes schreibt uns im 1. Johannesbrief im Kapitel 3. Sagt, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung hat, der reinigt sich selbst, wie er rein ist. Paulus spricht im 2. Korintherbrief im Kapitel 12 davon, dass er den Himmel gesehen hat. Ich bin nicht ganz sicher, ob er entrückt wurde oder ob er nur eine Vision gesehen hat, aber er hat den Himmel gesehen, die Herrlichkeit Gottes. Und Paulus sagt uns eigentlich gar nicht viel drüber, weil er sagt, ich kann gar nicht drüber reden. Mir fehlen die Worte, mir fehlt das Vokabular, diese Herrlichkeit zu beschreiben, diese Worte, die ich gehört habe, diese Dinge, die ich gesehen habe. Interessant, dass die Schreiber der Bibel über unsere Zukunft, über den Himmel, sehr viel im Negativen reden. Das ist, was wir noch irgendwie beschreiben können. Es wird keinen Tempel geben und keine Tränen und keinen Tod mehr geben und kein Leid. Aber es ist zu herrlich, um das positiv zu beschreiben. Uns fehlen die Worte dazu. Aber was für eine Hoffnung wir haben. Hoffnung, die wir brauchen. Paulus schreibt im 2. Korintherbrief im Kapitel 4. Er sagt, deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte der Drangsal bewirkt uns ein über die Maßen, überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, aber das Unsichtbare, das ist ewig. Mann, da wir diese Hoffnung haben, können wir auch diese dunklen Seiten an unserer Welt ertragen. Diese schweren Seiten. Weil wir wissen, es ist nicht für immer. Und es ist nicht alles. Und wir müssen selbst in den Tragödien unseres Lebens nicht verzweifeln. Das ist eine wahre Hoffnung, die wir haben. Wir müssen auch nicht Perfektion erwarten in dieser Welt. Wir müssen nicht frustriert werden mit uns selbst und mit anderen oder unseren Lebenssituationen, weil sie weniger sind als perfekt. Das ist auch sowas, diese überhöhten, unrealistischen Erwartungen. Das macht so viel kaputt. So viele Beziehungen. Menschen, die sich vom Partner erwarten, dass er perfekt ist und dass er dieses Loch ausfüllt im Herzen. Und das kann kein Mensch oder das kann keine Sache. Und wenn immer wir das von irgendjemandem oder irgendwas erwarten, dann zerstören wir das. Machen das kaputt. Wir müssen diese Erwartungen nicht haben, die Menschen kaputt machen, wenn sie versuchen, hier in dieser Welt diese Perfektion zu finden, wonach unser Herz sich sehnt. Wir müssen uns aber auch nichts vormachen, dass alles okay wäre. Ist ja alles okay. Oder diese unrealistischen Erwartungen vom Himmel auf der Erde träumen, wie die Marxisten das tun oder andere Träumer. Ist realitätsfremd. Es wird nie passieren. Und das Schöne ist, wir Christen, wir können Realisten sein in dieser dunklen Welt. Aber Realisten mit einer Hoffnung und Realisten mit Zuversicht. Und wenn wir das wirklich erkennen, was Gott für uns bereitet hat, dann werden wir uns auch nicht gefangen nehmen lassen, versklaven lassen von den Dingen dieser Welt, von denen wir wissen, dass sie vergänglich sind. Und wir können uns auf diejenigen Dinge konzentrieren, die wirklich zählen, die wirklich Bestand haben, die Ewigkeitswert haben und diese Dinge, die uns auch wirklich glücklich machen letztendlich. Wir müssen ja dann allem festhalten, was wir in die Finger kriegen können und das horten. Wir müssen unser Leben nicht verschwenden für das, was eh nicht bleibt und eh nicht zählt. Sondern wir können frei sein. Frei sein zu geben. Frei sein, anderen zu dienen, andere zu segnen. Frei sein, Schätze im Himmel zu sammeln. C.S. Lewis schreibt, wenn man die Geschichte liest, findet man, dass die Christen, die das meiste für die gegenwärtige Welt getan haben, genau jene sind, die am meisten an die zukünftige Welt dachten. Erst seitdem Christen aufgegeben haben, an die andere Welt zu denken, sind sie so ineffektiv in dieser Welt geworden. Menschen sagen, ah, du bist so himmlisch gesinnt, dass du für die Erde nichts taugst. Die Wahrheit ist, es ist genau umgekehrt. Wir taugen nichts für diese Welt, wenn wir nicht diese Hoffnung haben. Jesus ist unser bestes Beispiel. Im Johannesevangelium heißt es, dass Jesus, er wusste, dass der Vater ihm alles in seine Hände gegeben hatte und dass er von Gott ausgegangen war und dass er zu Gott zurückgeht. Und in diesem Wissen, in dieser Hoffnung heißt es dann weiter, dann stand Jesus auf und er nahm das Handtuch und er begann seinen Jüngern die Füße zu waschen. Und wir haben die Freiheit, es ihm gleich zu tun. Weil wir haben eine Hoffnung. Und wir Menschen brauchen Hoffnung, um dienen zu können, um leben zu können in dieser Welt. Und wir dürfen wissen, nichts ist umsonst, nichts ist verschwendet, nichts ist versaut oder verloren. Sogar unsere größten Fehler, sogar diese Dinge, für die wir uns schämen, diese Dinge, die uns leid tun, auch diese Dinge, die uns wehtun, Krankheiten und Beziehungskrisen und Entbehrungen dieses Lebens. Wir haben diese wunderbare Verheißung in Römer 8, 28, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, alle Dinge zum Guten dienen, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Mann, das ist eine Verheißung. Gott wird unseren Schrott zu Gold machen, unseren Schrott hier zu Gold in der Ewigkeit. Wird zum Guten gebrauchen. Und Mann, wenn wir diese Hoffnung auf den Himmel haben, dann können wir ausgerichteter und effektiver und heiliger und glücklicher leben. Das ist Teil unserer Erlösung. Jesus hat uns erlöst. Also lasst uns nicht stecken bleiben in diesem Sumpf dieser Welt. Materialismus und den ganzen Schrott. Sondern, hey, wir werden bald zu Hause sein. Möge der Herr uns die Augen öffnen für diese Wahrheit. Noch zwei Dinge, die wir wissen dürfen. Erstens, wir sind Gott wertvoll. Gott schätzt uns. Vers 17. Nee, nicht Vers 17. Vers 19. Es hat uns die Augen öffnet, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in uns, in den Heiligen ist. Das ist auch wieder so eine Wahrheit, die mein Verstehen übersteigt. Ich kann verstehen, dass Gott unser Erbe ist und das kann ich kapieren, dass wir ihn begehren. Aber er spricht hier von seinem Reichtum, von seinem Erbe in uns, in den Heiligen. Das ist was Wunderbares, was Unbegreifliches für uns. Spricht von seinem Erbe in uns. Paulus betet hier, dass Gott uns die Augen öffnet dafür, dass wir Gottes Erbe sind. Braucht uns auf der einen Seite nicht verwundern. Im Psalm 127 heißt es, dass Kinder ein Erbe sind vom Herrn. Wir sind Gottes Kinder. Psalm 94, da wird Gottes Volk als sein Erbteil bezeichnet. Wow, wenn wir das nur verstehen würden. Und wie gesagt, er betet hier um den Heiligen Geist, dass er uns die Augen öffnet, weil wir das natürlich, glaube ich, übersteigt es, was wir verstehen würden. Aber wenn wir das wirklich nur verstehen könnten, wie sehr Gott uns schätzt. Er, der alles besitzt, er ist der Schöpfer. Und er hat uns Menschen geschaffen als die Krone seiner Schöpfung. In seinem Ebenbild. Er hat uns für sich erschaffen. Aber wir alle kennen die Geschichte. Menschen sind in Sünde gefallen, haben sich von Gott abgewandt. Gesündigt, sind gefallen, sind verloren gegangen. Aber Gott hat uns zurückgekauft. Das, was eigentlich für immer ihm gehören sollte. Was sein war. Was nie verloren gehen hätte sollen. Und doch verloren gegangen ist. Aber Gott hat gesagt, ich gebe mich damit nicht zufrieden. Hat uns zurückgekauft. Und Petrus' Brief sagt uns nicht mit vergänglichen Dingen, mit so Zeug wie Silber oder Gold, sondern mit was viel kostbarem, mit dem wertvollen Blut Jesu Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Das sagt uns was, das kommuniziert uns was. Wie wertvoll bist du Gott? Schau aufs Kreuz. Schau aufs Kreuz, welchen Preis er für dich bezahlt hat. Matthäus 13 haben wir es durchgenommen. Naja, schon ein paar Wochen her, vielleicht ein paar Monate. Aber da erzählt Jesus dieses Gleichnis. Er sagt, das Reich Gottes gleicht einem im Acker verborgenen Schatz, den ein Mensch fand, und er geht hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jeden Acker. Ich glaube, dass hier von Gott die Rede ist. Er ist derjenige, der alles gegeben hat, um uns zu kaufen. Wir haben nicht alles gegeben, um ihn zu bekommen. Aber er hat alles gegeben, um uns zurückzukaufen. Wir sind dieser Schatz. Wir fühlen uns halt immer so. Fühlen uns manchmal wie ein Trostpreis. Aber Gott sagt, wir sind sein Schatz. Gott sagt, du bist mein Schatz, du bist mein Reichtum, du bist mein Erbe, und das ist herrlich. Vater sagt, du bist mein Erbe und mein Schatz, und ich kann gar nicht darauf warten, dich in den Himmel zu holen, weil du mein Erbteil bist. Menschen ohne Gott in dieser Welt, die haben Probleme mit ihrem Selbstwert. Die verstehen nicht, wie sie was wert sein sollen. Glauben wir, alle sind aufgewachsene Bakterien, Evolutionsprodukte, Zufallsprodukte? Nicht viel anders als die Tiere, ein bisschen mehr Zufälle und ein bisschen mehr Zeit. Und die Menschen behandeln einander auch so. Mit Verachtung und Mord und Abtreibung und Euthanasie und Klonen und Missbrauch. Ist kein Wunder. Sie finden ohne Gott keinen Wert und sie behandeln einander auch wertlos. Aber tief im Herzen hat jeder Mensch dieses Verlangen nach Wert und nach Annahme und nach Liebe. Und wieder nicht nur nach irgendeiner Annahme, nach irgendeiner Liebe, sondern wieder nach perfekter Annahme und nach perfekter, vollkommener Liebe. Und das können wir in der Welt nicht finden. Die Menschen suchen verzweifelt vollkommene Annahme, vollkommene Liebe und sie rennen von einer Beziehung in die nächste und wieder in die nächste und werden enttäuscht und wieder enttäuscht und wieder enttäuscht. Weil kein Mensch kann es erfüllen, kein Mensch ist vollkommen. Wenn wir das von einem Menschen erwarten, werden wir alle Beziehungen kaputt machen. Aber Gott ist perfekt. Und er liebt uns mit seiner vollkommenen, mit seiner ewigen Agape, Hingabeliebe, aufopfernde, selbstlose Hingabeliebe. Und er nimmt uns in Jesus bedingungslos an. Ja, es gibt eine Bedingung und das ist, dass wir auf Jesus vertrauen und dass wir in Jesus sind, dass wir bekleidet sind mit seiner Gerechtigkeit. Aber nimmt uns an, unabhängig von uns eigentlich, unabhängig von dem, wie wir sind oder was wir getan haben oder wegen dem, was Jesus getan hat. Das ist bedingungslose Annahme. Mann, wenn wir das nur wirklich verstehen würden, wie sehr Gott uns schätzt und wie sehr Gott uns liebt. Wenn wir das wirklich verstehen würden, dann würden wir nie mehr auf uns herabschauen. Wir würden nie mehr seine Liebe anzweifeln, sein Wirken in unserem Leben anzweifeln. Weil wir sehen, er hat gute Absichten, er wird alles zum Guten verwenden. Und wenn wir das verstehen, werden wir auch nicht unsere Mitmenschen misshandeln. Weil wir erkennen, auch sie sind Schätze. Auch sie sind unendlich wertvoll. Das ist der Wert des Menschen, da kommt die Würde des Menschen her. Von Gott. Wenn wir das erkennen, wird uns auch unabhängig machen von Menschenfurcht. Können wir mit aufrecht gehen, mit warmem Selbstwert, mit Würde vor Gott dastehen. Weil ich bin was wert, weil ich Gott etwas wert bin. Ich bin Gottes Kind. Je mehr wir das verstehen, desto mehr werden wir reagieren auf diese wunderbare Liebe. Und wir werden zurücklieben. Und wir werden sagen, Gott, ich will dich ehren mit meinem Leben. Es ist zu viel, was du mir gegeben hast. Ich bin überwältigt von deiner Liebe. Schnell noch das Dritte. Ich weiß, es ist schon wieder spät. Aber es ist zu wunderbar. Ich könnte noch 3 Stunden reden hier. Das Schwierigste für einen Prediger ist immer das Rausstreichen. Das ist furchtbar. Schnell noch, dritter Punkt hier, Vers 19. Gott erkennen und diese Hoffnung, die wir in ihm haben, den Reichtum, wie sehr Gott uns schätzt. Und dann drittens die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Viele Christen, viele Menschen sind so frustriert, weil sie sagen, ich kann nicht der Mensch sein, der ich sein will. Und wieder, wir sagen, ich wünschte, ich könnte so sein wie Jesus. Ich wünschte, ich könnte der Mensch sein, der ich sein will, aber ich habe nicht die Kraft dazu. Ich wünschte, ich hätte die Kraft dazu. Ich will so sein wie Jesus, aber ich kann nicht. Wie der Paulus sagt, das, was ich tun will, das tue ich nicht. Und was ich nicht tun will, das tue ich. Und sind so verzweifelt, so frustriert. Ich will ein liebevoller und ein geduldiger Mensch sein, ein gebender und ein freier Mensch sein. Aber trotzdem sehe ich, ich bin so gebunden in meinen Süchten, in meinen Angewohnheiten, materielle Dinge. Und ich sehe meine Selbstsucht oder meinen Zorn, meine Faulheit, meine Gleichgültigkeit, was immer es ist. Ich sehe, wie das meine Beziehungen zerstört, meine Ehe zerstört, letztlich mein eigenes Glück zerstört. Und ich würde mich so gern verändern. Ich würde so gern Veränderung sehen in diesen Beziehungen. Aber ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich habe nicht die Kraft dazu. Und Gott sagt uns, ich weiß. Aber ich habe die Kraft dazu. Schöpferkraft des allmächtigen Gottes. Und ich gebe dir meine Kraft. Lass mich in dir und lass mich durch dich wirken. Und gib mir einfach die Erlaubnis dafür und vertrau mir. Wenn du das wirklich nur begreifen würdest, mit welcher Kraft Gott in unserem Wirken ist und welche Kraft und welche Autorität er uns für unser christliches Leben gegeben hat. Paulus sagt uns, hier ist dieselbe Kraft und Autorität, mit der Jesus aus den Toten auferweckt hat, mit der Jesus in den Himmel aufgefahren ist und ihm der Vater den Platz zu seiner Rechten gegeben hat, diesen Platz der Autorität und der Vorherrschaft. Lest ihr Verse 21, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Dasselbe Gott wohnt in dir, wenn du dein Leben Jesus geöffnet hast. Wohnt in dir durch Person des Heiligen Geistes. Und er will in dir wirken, er will dich verändern. Und er will durch dich wirken. Und er wird dich auferwecken eines Tages, wenn du ihm vertraust. Aber weißt du was, er will jetzt schon alles auferwecken, was tot ist in deinem Leben. Diese Beziehungen, deine Ehe vielleicht, diese Dinge, mit denen du kämpfst, wo du einen Schrott nach dem anderen fabrizierst. Epheser 3,20 heißt es, Gott kann über alles hinaus tun, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, als wir uns überhaupt vorstellen können, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Wie anders könnten wir leben, wenn wir das nur wirklich ergreifen würden? Ja, wir sind für den Himmel bestimmt. Und danach sehnt sich unser Herz. Und ja, da wird wirklich diese Perfektion sein, wonach wir uns sehnen. Aber Gott will nicht nur im Himmel auf uns warten, sondern er will auch hier in dieser Welt mit uns gehen, durch all diese Höhen und Tiefen unseres Lebens. Und er will in uns und er will durch uns wirken, sodass wir Jesus ähnlicher werden und dass wir seine Zeugen sind. Wenn wir uns ihm nur hingeben und uns öffnen und verstehen und verfügbar sind für das, was er durch uns tun will, dann können wir jetzt schon ein Stück Himmel hier auf der Erde erleben. Hier und jetzt. Ich hoffe, wir haben heute einen Hunger bekommen. Nach mehr. Nach mehr von Gott und nach mehr von dem, was er für uns hat. Wir sollen uns nicht zufrieden geben mit dem Status quo unseres geistigen Lebens. Sondern lass uns dieses Gebet des Paulus für uns selbst, aber auch für die Menschen um uns beten, dass wir ihn erkennen und das, was er für uns vorbereitet hat und geplant hat und was er mit sich bringt. Lass uns darum beten. Vater, wir wollen darum beten, dass du uns gibst, diesen Geist der Offenbarung und der Weisheit in der Erkenntnis deiner selbst. Herr, dass du uns die Augen unseres Herzens erleuchtest, damit wir wissen, was die Hoffnung unserer Berufung und der Reichtum der Herrlichkeit deines Erbes in uns, dein Heiligen ist. Und die überschwängliche Größe deiner Kraft an uns, den Glaubenden, nach der Wirksamkeit der Macht deiner Stärke. Herr, führ uns tiefer. Lass uns mehr verstehen. Lass uns mehr ergreifen von dem, wer du bist und was du für uns hast. Und mach uns dir ähnlicher. Wir freuen uns, dass du mit uns bist. Und wir freuen uns auf das, was du noch für uns bereitet hast. Und wir beten dich an, Herr. Danke, 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 dass wir mit dir leben dürfen und dich kennen dürfen. Und dass es immer weitergeht, immer besser wird. Wir lieben dich, Herr, weil du uns zuerst geliebt hast. Und wir wollen uns dir hingeben aus ganzem Herzen. Herr, hab du deinen Weg in uns. Dein Wille geschehe, wie im Himmel auch hier. So auch hier, auf Erden, mit uns und in unserem Leben. In Jesu Namen.